Es ist ein langer Text, den ich Ihnen jetzt zumute. Das ist erst die Hälfte da. Es kommt noch länger. Bitte schauen Sie nicht, ob ich es richtig vorlese, sondern Sie können es einfach selber auch noch für sich mitlesen. Es ist eine Geschichte, wie gesagt, der längste Dialog überhaupt im Neuen Testament. Aber es ist sehr, sehr eindrücklich. Ich lese jetzt den ersten Teil bis Vers 18 und dann singen wir das Lied «Wie schön leuchtet der Morgenstern» 653, 1 bis 5 und dann kommt der zweite Teil und predigt. Jesus kam zu der samaritanischen Stadt Sychar in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung, setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte: Du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, entgegnete sie, und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte: Wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Bitte, Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr hierher zu kommen, um Wasser zu schöpfen. Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagte Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte: Das stimmt. Du hast keinen Mann. Du hattest 5 Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samaritaner dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Das war dann der Berg Gerizim. Jesus erwiderte: Glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ihr Samaritaner wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte: Ich weiß, dass der Messias kommen wird, der, den man den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen. Aber keiner fragte ihn, warum er das tat oder worüber sie gesprochen hat. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen: Kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Viele Samaritaner aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte: Er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Als sie dann mit Jesus zusammentrafen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Deshalb blieb er noch 2 Tage. Und noch viel mehr Menschen hörten seine Botschaft und glaubten an ihn. Zu der Frau sagten sie: Nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Amen. Liebe Gemeinde, schon vor weitem habe ich ihn gesehen. Ich habe gerade gedacht, das muss ein Jude sein. Entschuldigung, ich habe mich gar noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Fotina, die Erleuchtete. Nein, den Namen finden Sie nicht in der Bibel. Das haben dann später die von der Kirche mir andichtet. Aber ein Passper darum behalten. Ich bin die Frau, die damals Wasser geholt hat oder hat Wellen holen. Dazu bin ich dann am Schluss gar nicht gekommen. Dort an dem Brunnen in Samarien. Als ich den Akzent von diesem Mann gehört habe, ist mir klar gewesen: Ein Jude bittet mich hier um Wasser. Mich, eine Frau. Mich, eine Frau aus Samarien. Mich, eine Ehebrecherin, stadtbekannt. Darum bin ich allein gegangen, Wasser holen. Ich habe das Geschwätz nicht mehr vertreibt von den Leuten. Und Mittagszeit kommen die Frauen nicht Wasser holen. Das ist viel zu heiß. Aber mir war die Hitze lieber gewesen, als wenn ich am Morgen früh in der Kühle hätte Wasser geholt und dann das Getuschel da im Hintergrund und im Nebengrund hätte ich miterleben. Gib mir zu trinken. Das hat der Mann gesagt. Und hat damit sämtliche Konventionen gebrochen. Ein Mann redet nicht mit einer Frau. Ein Jude redet nicht mit einer Samaritanerin. Dass er nicht bitte gesagt hat, ich habe schon gesehen, ein paar Übersetzungen bei euch, das heisst dann, gib mir bitte zu trinken, das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, gib mir zu trinken. Dass er nicht bitte gesagt hat, hat mich gar nicht so gestört. Ich bin das von meinen ehemaligen Männern so gewöhnt gewesen. Aber dass er mich angesprochen hat, das hat mich schon ziemlich aus der Fassung gebracht. Zum Glück bin ich doch auch ein bisschen schlagfertig gewesen. Und so habe ich dann ihn gerade zur Rede gestellt und gesagt: Du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Das geht doch nicht. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Es ist keine Erklärung gekommen, keine Entschuldigung. Er hat einfach zu viel Durst gehabt. Auch mich hat die Aussicht auf einen kühlen Schluck Wasser zum Brunnen gelockt. Es war heiss. Und was ist denn besser als ein köstlicher Schluck Wasser? Andere haben vielleicht lieber ein kühles Bier, aber das sagt mir nichts. Ich bin für das natürliche, klare, einfache Wasser aus der Tiefe von einem Brunnen. Und das Wasser erfrischt mindestens eine gewisse Zeit lang. Und es lohnt sich, sein Schöpfgefäß durch ca. 30 Meter tiefe Brunnen runterzulassen und dann auch etwas davon heizen. Aber der Fremde, der hat auch kein Schöpfgefäß gehabt. Er ist so hilflos am Brunnenrand gesessen. Wie lange er schon dort durstig gesessen ist, das Wasser unmittelbar nebenan, aber keine Möglichkeit, das aufzuholen, weiß ich nicht. Es muss frustrierend sein, am Brunnen zu sitzen und doch nicht können zu trinken. Für mich war es auch eigentlich noch ein ziemlich gutes Gefühl, dass ausgerechnet der Jude, die schauen sonst ziemlich so auf uns ab. Sie hassen uns sogar zum Teil. Dass also ausgerechnet der Jude mich um Wasser bittet hat. Es gibt mir, hat mir so ein bisschen ein Gefühl von Überlegenheit, von Wichtigkeit gegeben. Er war auf meine Hilfe angewiesen gewesen. Erst viel später, nach einigem Hin und Her, und Sie haben sicher gehört, wir haben da ständig aneinander vorbeigeredet. Er hat hier, ich habe komische Fragen gestellt. Er hat anders geantwortet, als ob ich etwas anderes gefragt hätte. Hin und her. Aber dann habe ich realisiert, dass der Mann ja der Messias ist. Auch wir Samaritaner erwarten den Messias. Das haben wir mit den Juden gemeinsam. Auch die 5 Bücher Mose haben wir mit ihnen gemeinsam. Aber jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Der Messias bittet mich, eine verachtete Frau, eine, bei der nicht einiges, sondern sehr viel schiefgelaufen ist, die keine grossen Taten vorweisen kann. Auf Deutsch gesagt, ich habe 5 Männer durchgelassen. Er, der Messias, bittet mich um Wasser. Ich darf dem Messias, dem Gesalbten, dem Christus, dem Gesalbten von Gott, Wasser schöpfen. Das gibt mir ein starkes Gefühl. Aber nicht einfach nur ein Gefühl von Überlegenheit, sondern ein Gefühl von der Dankbarkeit. Was ist das für ein Gott, der so auf uns Menschen will angewiesen sein? Ein Gott, der uns um Hilfe bittet. Wo Jesus, oder dass Jesus überhaupt angefangen hat, mit mir zu reden, das hat dann später auch seine Jünger in grosses Staunen versetzt. Die sind ja dann gekommen und haben ihren Meister gesehen, wie er hier mit einer Frau am Brunnen redet. Jetzt haben die nicht die Geschichte kennt, vom Eliezer, respektive Isaac und Rebekka. Vom Jakob und Rahel. Vom Mose und der Zipora. Alles Geschichten, die wo angefangen haben? An einem Brunnen. Und haben zu was geführt? Zu einer Hochzeit. Alle 3 Geschichten. Brunnen haben sie angefangen. Der Mann, die Frau, beim Eliezer war der Stellvertreter von Isaac, die haben sich getroffen und daraus ist dann eine Hochzeit geworden, eine Ehe. Und jetzt sehen die Jünger mich zu reden mit einem Jude, mit ihrem Meister. Was haben die Jünger erst da gedacht? Ja, es ist schon so gewesen. Jesus hat sich tatsächlich für mich interessiert. Nicht, dass man das falsch versteht. Als Mensch. Und das ist mir ja selten passiert, dass es jemandem wirklich um mich gegangen ist. Es ist nicht nur ums Wasser gegangen, das er nachher trinken wollte. Er hat etwas gesagt von lebendigem Wasser, das er schenkt. Aber Mann, oh Mann, habe ich eine lange Leitung gehabt, bis ich endlich verstanden habe, dass er über den Glauben redet. Ja, eigentlich muss ich heute immer noch darüber nachdenken und mich fragen, wie er das alles gemeint hat. Zunächst hat er gesagt, wenn die Menschen von dem Wasser trinken, hier vom Brunnen, dann haben sie nach kurzer Zeit wieder Durst. Damit hat er zweifellos recht. Darum komme ich ja jeden Tag um Mittagszeit an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Aber der Durst, der kommt immer wieder. Unser Körper braucht die Flüssigkeit, ohne geht es nicht. Aber wisst ihr was? Es gibt noch eine andere Sorte von Durst, die immer wieder will gestillt werden. Ich denke zum Beispiel an den Durst nach Anerkennung, nach wahrgenommen werden, nach verstanden werden. Es reicht nicht, mir nicht, wenn mir jemand einmal sagt, dass er mich schön findet. Schon am nächsten Tag bin ich mir nicht mehr so sicher, ob der mir ein ähnliches Kompliment machen will. Schließlich werde ich auch älter und bin selber oft unzufrieden mit meinem Aussehen. Oder ich denke an den Durst nach aufregenden Erfahrungen. Das prickelt dann so. Aber es klingt auch schnell wieder ab und ich sehe mich nach dem nächsten kleinen Abenteuer. Ja, für gewisse Menschen ist das ganze Leben so eine Art Durststrecke. Für mich war das immer so. Natürlich, ich hatte auch meinen Glauben. Da haben wir in unserem Volk unter den Samaritanern gepflegt und weitergegeben. Aber der Glaube ist für mich so ein bisschen zusammengeschrumpft auf eine Anzahl von Glaubenssätzen, die ich halt festgehalten habe. Ich habe mich nicht dagegen gewehrt. Aber wenn ich so einen stillen Moment ganz ehrlich gewesen bin mit mir selber, dann hat sich eine bedrückende Leere in meinem Herz, eine Art trockenes Land in meinem Leben breit gemacht. Ich habe die Geschichte kennt, aber irgendwie bin ich länger sie weniger in ihnen vorgekommen. Und mit der Zeit bin ich zur Überzeugung gekommen, dass es halt alles an mir liegt, es halt so muss sein. Und offenbar muss ich mit dem tiefen, grossen Durst leben, bis der Messias kommt. Ich meine, es gibt zwei Arten von Durst. So habe ich Jesus verstanden und so erlebe ich das auch. Der oberflächliche Durst und der tiefe Durst. Und ich habe gemeint, Jesus redet vom oberflächlichen Durst und den können jetzt so zaubern, dass ich da nicht mehr zum Brunnen gehe, mein Leben ein bisschen leichter wird. Aber das hat er nicht gemeint. Er hat einfach eine lange Leitung gehabt. Er redet vom anderen, vom tiefen Durst. Und vielleicht habe ich es auch nicht gerade verstanden, weil ich das bei mir innen auch nicht mehr so wollte wahrhaben. Und es war schon sehr geheimnisvoll, wo dann Jesus mir die Worte zugemutet hat. Wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. In unserer Bibel ist immer wieder von Brunnen, von Wasserstellen und von Quellen dreht. Unsere Vorfahren sind ja als nicht sesshafte Viehzüchter auf die Brunnen angewiesen gewesen, sind von Brunnen zu Brunnen gezogen mit der Herde. Die Brunnen sind Quelle vom Leben gewesen. Und wie oft haben sie haben sie gestritten um die Brunnen? Da gibt es diverse Geschichten. Aber irgendwie sind die Brunnen und Quellen auch ein Sinnbild für das Leben, das Gott gibt. Darum hat Jesus auch vom ewigen Leben geredet. Von welchen Quellen trinken eigentlich wir, von welchen Brunnen, um den tiefen Durst zu stillen? Jesus hat mich eingeladen, den tiefen Durst, meinen tiefen Durst, erstens zu verspüren, ihn nicht mehr zu verdrängen und dann aber auch den Durst bei ihm zu stillen. Das heisst, ihm mein Herz auszuschütten. Ungeschönt, so wie es ist. Mich auszuleeren. Und dann bei ihm innere Kraft zu tanken. Ehrlich werden. Echt werden. Ihr sagt dem, glaube ich, authentisch. Das Wort haben wir damals noch nicht kennt. Und auch Vergebung zu empfangen. Ihn anzubeten, als der, der wirklich der Messias ist, dann kommt alles irgendwie in eine Ordnung rein und wir bekommen so Boden unter die Füße. Ich habe gelernt, dass hinter meinen Problemen, und ich habe, wie gesagt, ein Haufen Problem gehabt, letztlich eine Sehnsucht schlummert nach einem lebendigen Gott. Das heisst, meine oberflächlichen Probleme haben eine tiefere Wurzel. Und um das ist dem Messias gegangen. Ich denke, viele von unseren Problemen, besonders unsere Beziehungsprobleme, sind letztlich geistlicher Natur. Wir erwarten von unseren Mitmenschen, dass sie unseren tiefsten Durst stillen. Ein Durst, den eigentlich nur Gott kann stillen. Ich habe gemerkt und auch selber erfahren, dass viele Ehen genau an dem scheitern, an der Überforderung, an der gegenseitigen Überforderung, weil man vom Ehepartner das erwarten, was in Wirklichkeit nur Gott geben kann. Und wissen Sie was? Jesus kann den tiefen Lebensdurst tatsächlich stillen. Er macht das. Wie? Er schenkt uns den Heiligen Geist. Sein Stellvertreter, sein Tröster. In unser Leben rein und noch mehr in uns selber rein. Der Geist macht uns Gottes Liebe deutlich und fassbar, erfahrbar. Er schenkt uns inneren Frieden und Kraft zur Versöhnung. Hat mal einer gesagt, es braucht zwei für die Versöhnung. Aber es braucht nur eine für die Vergebung. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, diesen Schritt zu tun. Wir sollen uns nicht mit abgestandenem, altem und trübem Wasser rumplogen. Das heisst, uns in unserem Glauben auf die Vergangenheit, was wir vielleicht früher einmal erlebt haben, fixieren. Oder noch schlimmer, uns auf unsere Sünden fixieren. Da Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit wir uns nicht mehr mit unseren Sünden beschäftigen. Er hat die Schuld erledigt. Wir müssen nicht mehr drum herum kreisen, können vorwärts gehen, frei. Trinken von Gott selber, vom Wasser von der Vergebung, von der Zufriedenheit, von der Versöhnung, kurz vom Wasser, das ewiges Leben schenkt. Und noch etwas. Gott will, dass wir das Lebenswasser, also die Liebe, die Freude, Geduld, Barmherzigkeit, dass das Lebenswasser durch uns durchfließt. Und so auch für andere, für die Quelle vom Leben werden. So habe ich es einmal gemacht. Ja, gar nicht anders können. Als all meine Mitbewohner, auch gerade denen, die immer so hinter Rucke über Methuselah haben, von Jesus zu erzählen. Erst aber, wo sie dann Jesus selber gesehen haben, dann haben sie für sich selber entdeckt, dass er der Messias ist. Sie haben dann gesagt, dann hat es Klick gemacht. Sie haben gesagt, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn ihr mit anderen Menschen über den Glauben redet. Da können wir begeisternd erzählen, wer Jesus für uns ist. Wenn der andere einfach sagt, das ist aber schön für dich. Das freut mich, dass du das kannst glauben. Dann verjagt es uns innerlich fast. Weil wir sagen, aber um das geht es nicht, dass du mich toll findest und eine Freude hast für mich. Du musst ihn kennenlernen. Du musst ihn nicht mehr, ihn musst kennenlernen. Ich habe nur denen erzählen, was ich erlebt habe. Begegnen haben sie ihm schon selber müssen. Kommt zum Schluss. Liebe Gemeinde, wir sind ja alle nachher zum Apéro eingeladen. Dort können wir so viel Wasser und anderes trinken, auch Kaffee natürlich. So viel wir wollen. Aber denken wir daran, es gibt einen Durst, wo kein Wasser von dieser Welt löschen kann. Es gibt einen Durst, der in uns hineingelegt ist, ganz bewusst von Gott in unser Herz gelegt, damit wir dem Durst Beachtung schenken, damit wir aufbrechen und Ausschau halten nach dem Lebenswasser, wo nur Gott uns gegeben hat. Und von dieser Quelle dürfen wir dann trinken, und auch andere, wenn immer möglich, zu dieser Quelle begleiten. Amen.